Einen wunderschönen guten Tag, ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Ihr seid hier gelandet bei zwei Experten im Ernährungsbereich, könnte ich ja mal so sagen. Ich bin Wieland Buschmann, Ökotrophologe und aktuell Produktentwickler in einem veganen Startup und komme ursprünglich von der FH Münster, so wie mein Co-Redner. Genau, wer bist du eigentlich?
Also für die, die es noch nicht wissen, und wir sind jetzt mittlerweile in der 51. Folge. Mein Name ist Guido Ritter und herzlich willkommen. Ich bin Professor an der Fachhochschule Münster hier im Fachbereich Ökotrophologie und mache den Podcast jetzt zusammen mit Wieland schon knapp 3 Jahre oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Nicht regelmäßig, das haben wir uns mal vorgenommen, eher unregelmäßig, aber mit tollen Themen. Und im Vorgespräch haben wir schon wieder festgestellt, eigentlich hätten wir Material und Themen für wöchentlich, täglich sozusagen, ja, Podcast durchzuführen.
Genau, und natürlich auch gerne sind wir offen für eure Themen. Also das hatten wir auch in der Vergangenheit immer, dass wir munter Themenvorschläge zugeschickt bekommen haben an klausurrelevant@fh-münster.de oder über die Instagram-Seite des Foodlabs Münster. Aber wir kriegen auch mal so Empfehlungen auf der Tonspur gereicht von unseren Freunden, Familie, Verwandten, die uns auch gerne mal hören und sagen, hey, wäre das nicht mal schön, wenn ihr das mal besprechen würdet.
Genau. Und ein Thema haben wir uns für heute vorgenommen, was aktuell ist und gerade bei uns im Foodlab eine besondere Rolle spielt, weil wir am 4. und 5. Juni zum Thema Algen einen Workshop mit dem Max-Hubner-Institut auch durchführen werden, der aber auch schon ausgebucht ist.
Oha. Ich dachte, wir wollen hier Werbung machen für den Workshop und jetzt ist er schon zu.
Ja, tatsächlich ist zumindest jetzt dieser erste Workshop. Wir haben das eingeschlagen. Das Thema ist spannend und deshalb machen wir ja auch heute für euch exklusiv nochmal das Thema auf. Auch wenn wir noch vor dem Workshop sind, werden wir heute da schon einiges drüber erzählen, auch über das Thema Algen. Und das andere war, Frederik Morell war mit dabei und in der Vorbereitung und jetzt wird auch bei dem Workshop mit dabei sein. Frederik Morell ist der Zwei-Sterne-Koch hier in Münster, Cœur d'Alichon, der jetzt auch seinen beiden Sterne verteidigt hat. Übrigens Münster sowieso super klasse. 3 Restaurants, 4 Sterne insgesamt.
Voll das Sternenstadt geworden, kann
genau,
man sagen.
Ne? Genau, ja, tatsächlich. War ja über Jahrzehnte weniger gut gewesen, was die Auswertung anging, dass wir mit Michelin-Sterne hier hatten. Und im Moment macht es richtig Spaß. Auch die Restaurants, die keine Sterne in Münster haben, finde ich im Moment eine tolle Landschaft, um hier essen zu gehen. Also wer auch gerne mal nach Münster kommen möchte und hier sich kulinarisch kundtun möchte, das ist hier lohnt sich. Münster lohnt sich immer.
Absolut. Und kulinarisch, das ist jetzt mein Stichwort, weil bevor wir hier in dieser Folge Algen gib mir mehr einsteigen, muss ich dir noch was erzählen. Das wollte ich hier mal so ein bisschen platzen lassen. Meine Frau hat mich beworben, kann man sagen, für eine Fernsehsendung. Und jetzt pass auf, mal sehen, ja, ob du es errätst. Also ich gebe dir mal vor, es geht um Essen natürlich oder um Kochen.
Ja.
Sie läuft nicht im öffentlich-rechtlichen Bereich. Also wir sind bei den Privatsendern unterwegs. Und genau, jetzt will ich mal gucken, ob du drauf kommst. Was könnte das sein, wo sie mich beworben hat? Und die Show kommt nach Münster, deswegen hat sie es so angeboten.
Und die Show kommt nach Münster. Show. Also es hat was mit ein bisschen Show auch zu tun. Also es geht um Kochen und, ja, Show und so weiter.
Und Gastgeber sein und so.
Und Gastgeber sein. Ach nee, jetzt nicht so prominentes. Ach nee, oder Dinner.
Das perfekte Dinner. Promi-Version.
Es kommt noch, ja.
So weit bin ich noch nicht. Aber tatsächlich das perfekte Dinner Münster, ja.
Ach was.
Ja, guck mal. So, ja, hast du nicht gut mitgerechnet?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja ein Knaller.
Ich gebe auch zu, am Anfang habe ich mich vielleicht zu schwach gewehrt gegen diese Idee, aber ich muss sagen, ich freunde mich damit immer mehr an, mit den Gedanken. Ich bin aber noch im Casting-Prozess. Es sieht gut aus, aber es ist noch nicht ganz raus, wer alles mitmachen wird. Es sind ja immer 4 Teilnehmer. Ah. Aber es wird Ende Mai dann aufgezeichnet. Das gut ist das Filmteam hier eine Woche und dann geht's.
Also finale Entscheidung steht noch aus.
Genau.
Könnte auch noch anders ausgehen. Der Kelch könnte noch an dir vorübergehen.
Ja.
Das Weinglas könnte noch an dir vorübergehen.
Aber ich habe halt mal bei der Bewerbung habe ich überlegt, was habe ich da alles auf dem Kerbholz schon, was natürlich interessant macht. Konditor, Kaffee, Barista, Röster, Ökotrophologe, Produktentwickler. So, also müsst schon mit dem Teufel zugehen, wenn Vox da keinen Bock drauf hat.
Ja, ja, ja.
Also bereite ich mich schon mal so ein bisschen drauf vor und haben mir schon Gedanken gemacht fürs Menü tatsächlich.
Echt? Ja.
Und du musst ein Dreigang-Menü performen, was bewertet wird.
Ja.
Ich werde aber mehr Gänge machen, weil ich da Lust drauf habe und weil es in so ein, wenn ich sowas konzipiere, dann muss das immer eine Dramaturgie haben, ja, in so ein Menü, ne? Von einem Amuse-Bouche am Anfang, ne, als Gruß, dann natürlich über die Vorspeise, Hauptgang.
Das kann ich mir vorstellen.
Prädessert, also so ein Verbindungselement aus Hauptgang und Nachspeise und so weiter. Also.
Ja, auch eine Story damit verbinden sozusagen.
Genau. Also, und ich werde fleischlos sein.
Ah ja.
Das ist mir, weil ich denke mir, wenn man mal so eine Bühne bekommt, und das gucken ja schon viele Leute,
ja.
Möchte ich halt eben gerne zeigen, wie man fleischlos richtig lecker kochen kann. Ich werde viel mit Pilzen arbeiten, weil mir das ja sehr wichtig ist, zu zeigen, was kann man mit Pilzen alles machen, wo den Leuten die Gaumen sich freuen.
Ja.
Ne? Und da habe ich schon die ersten Ideen und unter anderem auch unser Shiitake, der geröstete Shiitake im Ofen und so weiter.
Schon.
Ne?
Ich glaube, da müssen wir dann eine eigene Folge nochmal zu machen.
Ja, ja, ja.
Weil da gibt es dann bestimmt ganz viel zu erzählen. Jetzt drücken wir dir noch die Daumen sozusagen, dass es auch was wird. Also du hast dich jetzt so drauf eingelassen, dass es, wenn es kommt, dass du auch dann nicht mehr zurückzuckst.
Ich mach das.
Dann.
Es ist halt, ich habe ja schon ein paar Formate auch mit dir, ne? Haben wir ja teilweise Fernsehformate schon gemacht oder ich selber war im BDR auch schon mal mit einer Tortenentwicklung, Kaffee und Torte verbunden.
Ja, es ist ja nichts ganz Neues jetzt so für dich.
Genau.
So, ja.
Aber ich habe Lust
auf die Challenge. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also bin ich mal sehr gespannt.
Damit wollte ich dich jetzt mal eben überraschen.
Ja, das hast du tatsächlich. Du hattest ja im Vorfeld angekündigt, dass es was ganz Besonderes noch zu erzählen gibt. Ansonsten wollten wir heute das Housekeeping gar nicht zu weit fassen. Ja. Sondern wollten auch in unser Thema einsteigen.
Genau.
Und da gibt es ja schon genug auch zu erzählen.
Ja.
Und es hat auch was mit, ja, wie kommen wir vom Fleisch vielleicht weg auch zu tun? Mhm. Eine alternative Proteinquelle der Zukunft ist tatsächlich das, was im Meer wächst. Und da sind es vor allem die Algen.
Mhm.
Ja, eine tolle Ressource eigentlich, ja, die dafür verantwortlich ist, dass Photosynthese auf den Planeten gekommen ist. Also auch nachweislich schon, dass wir seit 10.000 Jahren auf alle Fälle mit Algen auch schon in unserer Ernährung zu tun haben. Das zeigen also archäologische Funde auch.
Mhm.
Also es ist nichts ganz Neues, auch wenn es als neue Quelle sozusagen immer mal wieder gepriesen wird. Aber auch vielleicht gar nicht so häufig bei uns auf dem Teller zu finden. Also zumindest ich habe mir noch mal Gedanken drüber gemacht, was bei mir Algen im Moment in der Ernährung so zu tun haben. Mhm. Und muss ehrlich gestehen, dass ich Sushi okay, ja, und die Nori-Blätter außenrum.
Mhm.
Bisschen Wakame, also dieser grüne Salat, den es dann in der Regel dann auch dazu direkt auch gibt, ja, der häufig auch nochmal mit E-Nummern gefärbt, besonders da hervorsticht irgendwie. Und dann hört es schon fast auf. Grüne Smoothies vielleicht noch. Ja, das da finden wir auch immer mal wieder was, wo dann draufsteht, dass da irgendwas mit Alge drin ist. Oder wir haben hier eine leere Flasche Helga stehen, eine Limonade, wo die grüne Farbe, die da eine Rolle gespielt hat bei dieser Konzeption, war dann auch, ich glaube, Chlorella war es.
Chlorella vulgaris, ja.
Mikroalgen. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Was fällt dir denn dazu ein, wenn du über Algen und Lebensmittel oder Ernährung bei dir nachdenkst?
Ja, ich muss dann halt immer an meine Ausbildung zurückdenken. In der Konditorei arbeitet man halt viel auch mit Geniermitteln, hauptsächlich der Gelatine, ne? Auf der Knochenbasis. Wir haben zum Beispiel immer mit Halal-Gelatine gearbeitet, ne? Auch von Rinderknochen und Kollagen. Aber natürlich macht man sich auch Gedanken, wie kann ich anders gelieren? Und da kommt eben das Agar-Agar zum Tragen als Thema. Da gibt es mittlerweile auch im LEH nicht, also im Einzelhandel zu kaufen, nicht nur Pulver-Agar-Agar, sondern auch so Blätter, also wie Blattgelatine soll sich das verarbeiten lassen. Und bei Agar-Agar ist halt so ein Thema, da hätte ich jetzt an Alge gedacht, aber natürlich auch an Sushi. Und jetzt frage ich mich gerade, Guido, das weißt du bestimmt besser, wie lang ist denn Sushi überhaupt in unserem westlichen Gedanken? Das ist so ein Phänomen der 90er Jahre, oder? Wann ist Sushi so richtig populär geworden?
Ja, tatsächlich in den 90er Jahren mit den Edelrestaurants, den japanischen Edelrestaurants, die in Frankfurt oder in Düsseldorf dann aufgrund auch in Düsseldorf der großen japanischen Communities, die es ja gibt, hier rüber gewandert ist. Und das waren so die ersten Restaurants, die das dann auch dann eingeführt haben. Hat ein bisschen gedauert, bis dann in den Supermarkt gekommen ist. Ja. Jetzt findet man ja fast überall, sogar Sushi-Stationen.
Ja, irre.
Und so weiter. Wobei, wenn man das Original-Sushi mal probieren kann, das ist schon eine Nummer für sich. Ich war einmal auf Geschäftsreisen in Japan gewesen und das war schon toll. Und da dann die Nori-Blätter, die dann aus Korea extra, weil mein japanischer Kollege damals gesagt hat, also die Algenblätter würde er also auf alle Fälle empfehlen, koreanische Algenblätter da irgendwie zu nehmen. Und das war schon was Außergewöhnliches gewesen. Ja, dauert so eine Generation ist es her sozusagen, dass wir das bei uns hatten. Und meine Eltern würden heute noch kein Sushi essen, weil es einfach kalter Reis mit kaltem Fisch ist und irgendwas drumherum, was auch vom Geruch und Geschmack jetzt nicht gewöhnt ist. Und deshalb braucht es auch in der Regel bei Innovationen so eine Generation, bis das wirklich angekommen ist.
Ja, und ich sage mal, wenn ich jetzt mal lebensmittelrechtlich fragen darf, bei den Insekten reden wir ja mal über Novel Food, aber im streng genommen hat es ja auch keine Tradition, in Europa Algen zu essen, oder? Also wäre das nicht auch ein Novel Food?
Ja, gute Frage. Oder zu Recht hast du da einen Einwand. Man muss genau hinschauen, was denn in Europa schon gegessen wird. An den Küsten Europas, gerade in Frankreich, sind Algen schon auch regionale Spezialität. Was viele aber auch nicht wissen, Algen sind auch saisonale Produkte. Also wir kennen sie als Nori-Blätter das ganze Jahr über oder kleine Snacks oder das Wakame gibt's auch im Prinzip, ohne dass man irgendwie eine Idee von, da gibt's vielleicht irgendwie eine Jahreszeit, wo das vorkommt und dann halt nicht. Aber tatsächlich so, dass Algen nur zu bestimmten Jahreszeiten auch frisch verfügbar sind. Und da sind wir an dem Punkt, man muss auch mal Algen frisch probieren. Und dann ist es schon so, dass in Europa an den Küsten immer wieder auch Spezialitäten in der traditionellen Kost vorgekommen sind, auch heute noch vorkommen. Also von der Seite, wenn wir über neuartige Lebensmittel reden, ja, also Algen, die wir noch nicht bei uns kennen vor 1997, die müssen nach Novel Food geregelt werden. Da haben wir tatsächlich auch in der Novel Food Verordnungsliste einige, die da eine Rolle spielen oder die ganz neu jetzt als Bakterien, Mikroalgen und so weiter vielleicht sogar speziell gezüchtet werden, um Omega-3-Fettsäuren auch zu bekommen, weil auch das ist finde ich, ein ganz spannender Fakt der für Algen spricht. Die Fische produzieren nicht von sich aus Omega-3-Fettsäuren. Die werden nicht im Körper der Fische hergestellt, sondern die Fische nehmen das über die Algen auf. Das heißt, in den Algen kommen Omega-3-Fettsäuren vor und wandern so über den Fisch nachher bei uns auf den Teller. Und die brauchen wir ja auch als essentielle Fettsäuren, mhm. Und man weiß, dass da eine ganze Menge dranhängt für uns an positiven Effekten, und deshalb ja auch die Empfehlung, dass wir immer mal wieder Fisch auch mit in unseren Speiseplan mit reinnehmen sollten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja super, dann nehme ich doch am besten die Algen rein.
Genau, dass ich den Fisch schmecke.
Genau. Ja, und das ist nämlich die Nummer, dass wir eher mal drauf schauen sollten, an den Anfang der Lebensmittelkette sozusagen. Mhm. Und im Meer sind das tatsächlich angefangen die Mikroalgen, über dann die Makroalgen. Das sind so zwei Unterscheidungen, die man in diesem Reich der Algen sozusagen macht. Und wenn man da genau hinschaut, ist auch der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren besonders interessant. Mhm. Und da haben wir bei Weitem noch nicht ausgeschöpft, was wir ausschöpfen können. Aber über Novel Food gut geregelt, kriegen wir solche Sachen auch mittlerweile legal sozusagen auf den Tisch, oder wir haben es halt traditionell schon in unserem Speisenplan mhm. mit drin. Eine andere Quelle auch nochmal interessant vielleicht, Vitamin B12. Das wäre so der zweite Punkt auch noch, den wir auch über Algen mit anreichern können. Weil auch das Vitamin B12 wird auch in den Tieren, die wir essen, wo Vitamin B12 schon vorkommt, weil viele sagen, ihr müsst tierische Lebensmittel essen. Bei Veganern wird gesagt, ihr müsst das supplementieren, ihr müsst da irgendwie Vitamin B12 mit dazu nehmen. Dann denkt man, naja, das scheint ja in tierischen Lebensmitteln vorzukommen, weil die Tiere das irgendwie herstellen. Tiere produzieren das auch nicht selbst, sondern es sind die Bakterien, die Tiere essen, die in den Darmen von Rindern und so weiter vorkommen, wo Vitamin B12 herkommt. Also können wir auch da sozusagen auf die Urquelle, die Bakterien, und da sind einige Algen, die das auch mitproduzieren, mit dabei. Also Algen sind für am Anfang der Nahrungskette sozusagen eine ganz spannende Ressource, die wir gar noch nicht so nutzen, in purer Form, auch nicht in frischer Form, weil sie auch sehr verderblich sind. Mhm. Algen haben so eine eher so eine Verderblichkeit in der Richtung von Fisch. Das heißt, wir müssen sie einbinden in diese Kette des Lieferns von Fisch in die Kühlkette, weil sie müssen gekühlt werden, bis sie auf den Tisch kommen. Und wenn sie frisch da sind, sind sie auch innerhalb von wenigen Tagen auch zu verzehren. Ähnlich wie Fisch sind sie einfach verderblicherweise so viel Protein zum Teil auch enthalten, was auch wieder für diese alternativen Proteinquellen nützen so. Also man sieht ein enorm hohes Potenzial. Mikronährstoffe sind drin, die spannend sind, wo wir gerade, wenn wir weg wollen vom Tier, die Alge da uns da helfen kann. Und ein hoher Proteinanteil, nicht in allen Algen, aber in vielen Algen, der mit drin ist, wo wir dann tatsächlich auch was weg vom tierischen Protein zum pflanzlichen da was machen können.
Also gerade im Kontext der Planetary Health Diet, die wir ja auch schon mal besprochen haben, sehr interessanter Baustein für wie geht es dem Planeten und uns gut.
Ne? Genau.
Auf diese Thematik.
Genau. Und ein anderer Fakt, der noch dem eigentlich entgegenspricht, weil wenn ich hier jetzt sage, 70% aller industriell hergestellten Lebensmittel haben schon Algen. Mhm. Dann widerspricht das ja dem, was ich jetzt erzählt habe oder worüber wir reden, dass das erstmal zugelassen werden muss und so weiter. Aber tatsächlich gibt es Zusatzstoffe, die wir in unseren Lebensmitteln haben, die wir aus Algen extrahieren. Und die sind und kommen auch nur in Algen so vor, weil wenn wir Algen uns anschauen, die schwimmen im Meer so rum. Und die müssen, wenn sie entweder im Meer oder im Süßwasser drin sind, sich gegen Austrocknen oder gegen Überwässern sozusagen schützen, weil sie ja nicht genau isotonisch sind. Also sie haben nicht genau die Konzentration von ihrer Umgebung. Und deshalb bilden sie eine besondere Schutzschicht sozusagen aus. Und gerade die im Salzwasser leben, bilden eine Schleimschutzschicht aus, die sehr gut Wasser aufnehmen kann, eine hohe Wasserbindekapazität hat. Und das kann man aus den Algen, aus diesen Makroalgen vor allem rausnehmen, die also bis zu 200 Meter lang werden, so braun- und Rotalgen und so weiter. Da kann man diese rausfischen. Das ist das, was man an den Stränden liegen sieht, wenn da Ebbe ist und dann das am Strand so komisch riecht. Und daraus kann man dann Zusatzstoffe gewinnen. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil das ist ja, müsste für dich als Konditor Klingelin machen, oder?
Ja, Konditor und Produktentwickler jetzt auch so im veganen Bereich, ne? Okay. Da ist das ja durchaus jetzt auch von großer Wichtigkeit. Und da habe ich mich mal so ein bisschen jetzt in Vorbereitung auf die Folge beschäftigt. Also du hast schon erzählt, natürlich gibt es verschiedene Algentypen, Rotalgen, Braunalgen, Grünalgen. Aus der Rotalge beispielsweise werden Agar-Agar sowie auch Carrageen gewonnen. Agar-Agar hatte ich ja schon mal kurz erzählt, also durchaus ein Ersatz für Gelatine, ist aber, hat schon andere Eigenschaften, weil es eine viel stärkere Bindekraft hat als die Gelatine, erzeugt es tatsächlich auch eher brüchigere Gelstrukturen, die man, wenn man Gelee machen möchte, ein Geleekern und so weiter, so nicht richtig nutzen kann, also da, oder ein Gel. Da muss man sich anderen Sachen behelfen. Wenn man zum Beispiel ein Zitronengel machen möchte auf Agar-Agar-Basis, ganz einfaches Rezept, 1 Gramm Agar-Agar auf 1 Liter Flüssigkeit. Zitronengel wäre dann Hälfte Zitronensaft, Hälfte Wasser und eben diese 1 Gramm Agar-Agar, das kocht man zusammen auf. Alle, sowohl Agar-Agar als auch Carragene, müssen, um aktiviert zu werden in ihrer Bindekraft, aufgekocht werden. Und nach dem Aufkochen, wenn das Gel oder das Gelee sich abgekühlt hat, ist es sehr brüchig. Das wiederum wird nach diesem Abkühlprozess dann in einen Mixer gegeben, um die Scherkräfte wirken zu lassen. Und dadurch entsteht dann halt eben eine gelartige Konsistenz, die, wenn man sie dann nochmal vakuumiert, auch annähernd luftblasenfrei ist. Und das kann man dann in solche Dosierflaschen füllen und dann punktuell auf Desserts, wie man es vielleicht in der Spitzengastronomie kennt, halt eben solche Gel-Applikationen und Punkte vornehmen. Also man muss sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigen und dann kann man auch eben diese brüchige Struktur umarbeiten.
Ja, weil das tatsächlich ja sehr spröde ist. Also ich kenne nach uns aus unserem Zusatzstoffpraktikum, weil wir da auch versuchen mit den Studierenden alles Mögliche an Zusatzstoffen mal auszuprobieren und zu gucken, was für eine Eigenschaft die haben. Und eine Gruppe hat dann immer die Aufgabe, zuckerfreie Gummibärchen ohne Gelatine zu machen und gehen dann natürlich auch auf Agar-Agar drauf. Und wie du schon richtig sagtest, das ist so eine spröde Struktur. Ja. Die
ist nicht angenehm zu kauen auch.
Ja. Ja, und nicht so schmelzig ist wie jetzt Gelatine. Ja. Jetzt ist Gelatine aus tierischem Protein gewonnen, eine Protein- und Aminosäurensuppe, sozusagen, die getrocknet ist. Super, weil vom Mundgefühl, weil es einfach im Mund schmilzt. Genau die Temperatur hat, dass sie im Mund sozusagen dann langsam vor sich hin schmelzen kann, was für Gummibärchen aus Gelatine. Also ja, Veganerin sieht mir es nach, aber es ist tatsächlich so, dass das ein super Mundgefühl einfach ist. Und das zu ersetzen mit zum Beispiel Agar-Agar gar nicht so einfach.
Genau. Und interessanterweise kannst du sogar durch die Art der Flüssigkeit, die du reagieren lassen möchtest mit Agar-Agar, bestimmen, wie die Bindekraft sich verändert. Also man kann diese starke Bindung beeinflussen durch Säure oder Fett. Dann wird die schwächer, gerade sehr säurehaltige. Also wenn ich jetzt mein Zitronengel nur mit Zitronensaft machen würde und nicht mit dem Wasser oder Zuckersirup, dann wird das nicht funktionieren.
Ja.
So, also deswegen verdünne ich es im Prinzip. Ja. So, es gibt aber sogar auch Zusätze wie Aprikosen und Pflaumen, die verstärken sogar nochmal die Kraft von dem Agar-Agar.
Ja, also gut, da habe ich natürlich Pektin noch drin. Pektin ist auch ein langkettiges Kohlenhydrat, so wie Agar-Agar und Alginate und Carrageen und so weiter. Also das, was wir im Moment reden, sind alles langkettige Kohlenhydrateinheiten, die die Möglichkeit haben, Wassermoleküle an sich zu heften. Und dadurch, dass sie so langkettig sind, kriegen dann diese Mixtur aus diesem bunten Wasser mit den Langketten einfach eine entweder gelartige, so wie eine Marmelade oder ein Gelee, bis hin zu so spröden, festen Formen, die dann auch fest werden und gar nicht mehr irgendwie flüssig sind. Ja, und dann haben wir hier die Möglichkeit, dass wir mit dem, was da noch dazukommt, wenn Zucker dazukommt oder Säure oder ähnliches, das natürlich dann zu beeinflussen. Ja. Hochkomplexe Lebensmittelchemie,
absolut,
die du uns da hier heute präsentierst.
Absolut. Und Carrageen finde ich dann sogar noch mal einen Tacken spannender, weil es wird aus ein bisschen mit einem anderen Verfahren aus der Rotalge gewonnen. Das hat eben auch noch quellende Eigenschaften. Deswegen wird es auch gerne nicht nur als Gelee-Mittel, sondern auch als Verdickungsmittel auf Zutatenlisten oder in Produkten eingesetzt, weil es halt eben auch im kalten Zustand schon quillt.
Ja, und funktioniert natürlich super mit Milchproteinen. Weshalb es also auch bei Kakao, wenn du also einen fertigen Kakao einkaufst, dann ist Carrageen dann in der Regel mit drin, um dieses etwas dickere Mundgefühl auch zu geben. Macht auch keine Gele, die jetzt richtig fest sind, sondern erstmal auch noch so eine leicht verdickend, wie du schon richtig gesagt hast. Und wo es noch eingesetzt wird, bei Sahne. Wenn du also ultrahocherhitzte Sahne einkaufst, in den Päckchen, die dann abgepackt sind, pasteurisiert oder sterilisiert, dann fertig, dann ist Carrageen standardmäßig da schon mit drin. Das finde ich dann schon wieder nicht so super, weil ich erwarte jetzt nicht unbedingt bei einem Monoprodukt wie Schlagsahne, dass da noch ein Verdickungsmittel unbedingt mit dabei sein muss. Also es ist nicht giftig jetzt. Und wobei, gut, bei Carrageen gibt es ein paar Studien auch, die, wenn es hergestellt wird aus der Alge und extrahiert wird, dann kann es in kleine Bruchstücke zerfallen. Da gibt es zumindest im Tierversuch dann auch etwas kritischere Stimmen.
Ja, das habe ich in der Recherche auch bemerkt. Carrageen ist so ein Thema für sich.
Also in der Summe, ich habe mir das genau angeguckt. Ich würde heute sagen, es ist in Ordnung. Ich würde nur jetzt tatsächlich es nicht in einer Schlagsahne unbedingt standardmäßig erwarten. Warum wird es da eingesetzt? Um einfach diesen Fettabsatz zu vermeiden, sodass ich also eine flüssige Schlagsahne kaufen kann mit 30% Fett, die dann super aus dem Tetrapack irgendwie rauszugießen ist. Wenn ich eine Bio-Schlagsahne kaufe, da ist Carrageen nämlich nicht erlaubt. Dann habe ich eine Schlagsahne, wenn ich da den Deckel abreiße.
Pfropfen.
Ja. Dann habe ich tatsächlich oben meinen Fettpfropfen drauf. Viele Leute sagen, uff, das ist ja komisch zu verarbeiten. Das ist auch so ein bisschen klebrig und schwierig dann irgendwie zu dosieren und so weiter, weil dann wups, ja, da ist irgendwie flüssig und fest da nicht ganz miteinander homogenisiert ist. Das kann man mit Carrageen super erreichen. Und da habe ich dann eine rein flüssige Form. Bei der Bio-Schlagsahne, da ist es dann mit dem Pfropfen, so wie es eigentlich natürlicherweise ist, ja. Nur es ist halt ein bisschen schwieriger, es ist nicht ganz voll emulgiert und so weiter. Aber dafür ist das Carrageen draußen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Feind von Zusatzstoffen, aber in so einer Original-Schlagsahne, ja, da müsste nicht unbedingt so sein. Aber es hilft natürlich zu stabilisieren, zu verdicken und so weiter, dort, wo wir es brauchen auch.
Und es ist, was die Bindungskraft angeht, im Vergleich zu Agar-Agar ist es schwächer, aber es kann oder es erzeugt eben schmelzende Gele, also die bei, nachdem sie erkaltet sind, bei Erwärmen sich wieder flüssig werden lassen. Und das haben wir eben im Agar-Agar gar nicht. Also es ist schon nochmal eine ganz andere Eigenschaft, die das Carrageen so mitbringt. Und das wollte ich dich jetzt fragen. Das fand ich sehr spannend. Deswegen habe ich ein Fragezeichen hintergemacht, dass die Klärung von Wein auch mit Carrageen möglich sein soll, anstatt von Gelatine.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ja, ist möglich. Ist möglich bis zu einem gewissen Grad, ja. Klärung heißt also, wir haben bestimmte Geschmacksstoffe, Bitterstoffe oder auch Proteine in dem Ausgangswein erstmal drin, in dem Rohwein, wenn wir Wein herstellen. Und da gibt es eine sehr schnelle Methode, das Schönen nennt man das, dass man man Stoffe dazu gibt, die hochmolekular sind oder besonders gut diese Bitterstoffe dann anbinden, aber dann nicht mehr löslich sind, sondern sich absetzen oder abfiltriert werden können. Ich kriege einen klaren Wein, der geschmacklich abgerundet ist und lange stabil ist. Und dieser Vorgang, das nennt man schönen. Und da würden auch tierische Proteine wie Gelatine, Hausenphase, genau, das ist diese Fischproteingeschichte oder Casein auch eingesetzt. Und da sagen einige Veganerinnen auch, man muss das denn sein, beziehungsweise man kann es auf der Flasche nicht sehen. Man kann es nur heute sehen, wenn auf einem Wein auf dem Etikett vegan draufsteht. Weil dann kann ich wirklich auch davon ausgehen, dass diese tierischen Proteine zum Klären gar nicht eingesetzt werden, weil entweder ein Algenprotein eingesetzt wird, wie Karagen, oder es wird gar nicht geschönt. Ja, da ist der Wein halt, muss halt irgendwann mal getrunken werden oder wird ein bisschen trüb. Ja. Und dieses bisschen trüb ist ja nicht irgendwie, sieht halt nur nicht so ganz hübsch aus, sagen wir mal. Ja.
Ähnlich wie beim Sahnepfropfen, ne? Also wir haben uns aber dran gewöhnt, dass die Produkte sexy sind und um sie sexy zu machen, braucht man dann solche Zusätze.
Ja, wobei sexy würde ich das nicht nennen, weil es geht einfach nur darum, dass sie lange stabil sind und lange haltbar und eine gewisse Ästhetik haben, die nicht natürlich ist. Und sexy kann auch natürlich und schön sein.
Das stimmt.
Ja.
Das ist ein gutes Statement.
Aber es ist tatsächlich so, dass wir auf Optik sehr großen Wert legen bei Qualität und dann gehören so Dinge, ja, der Begriff, der Weinfachbegriff schön zeigt es ja schon, ja, dass wir auf Ästhetik an der Stelle Wert legen, weil es einfach hübsch aussieht und es ist jetzt nicht unbedingt geschmacklich dadurch besser oder so. Ja, also das sind diese Produkte, die aus der Alge heraus extrahiert werden. Genau.
Ich habe noch eins. Das ist nämlich, da kann ich nämlich echt jetzt ein Praxisbeispiel aus der Industrie bringen. Und zwar aus der Braunalge gewinnt man Alginat. Und zusammen mit einem Calciumstoff, Calciumlactat oder Calciumchlorid, kann man eben aus dem Alginat eine Hülle oder eine Sphäre, also eigentlich kenne ich es her von Ferran Adrià El Bulli, also aus der Molekularküche, so eine sogenannte Sphäre ist eine Kugel, vielleicht vergleichbar mit dem Bubble Teas, dass man eine Geleekugel hat, die ist außen geliert und innen drin noch flüssig.
Ja.
So, und das kann man eben genau mit dieser Technologie machen, Alginat, Lösung mit, bleiben wir bei Zitrone, mit Zitronensaft verrührt, das getröpfelt mit einer Dosierflasche in einen Calciumchlorid Lösung erzeugt halt eben diese kugelige, sphärenhafte Struktur.
Die aber nicht besonders lange haltbar ist. Das ist so eine ganz dünne Haut, in Anführungsstrichen, aus dieser Struktur von langen Molekülen. Der Bubble Tea ist da ein bisschen fester. Da ist auch Gelan, ist da das Verdickungsmittel, das aber aus Bakterien gewonnen wird, nicht aus, aus Algen jetzt. Und dieses Alginat, ich kenne es vom Tortenguss. Ja, das ist der Klassiker für Pektin oder Alginate, für Tortengussgeschichten und so weiter, wo auch so eine besondere Gelstruktur dann auch ausbildet. Also das finde ich auch spannend. Alginat, und jetzt sagst du, du kannst aus Produktentwicklerin-Sicht jetzt nochmal was dazu sagen. Wo ist das bei dir jetzt vorgekommen?
Also ich arbeite ja bei Novel Vegan Crafts und wir haben unter anderem auch die Rezepturen entwickelt für die Firma Planty Butchers. Und die sind mit ihren Produkten, mit der Marke Billy Green, beispielsweise im Rewe gelistet, deutschlandweit, aber auch Edeka und andere Märkte. So, und da gibt es ein Produkt, die Snack-Salami. Und das ist eben eine Salami, die kann man in der Hand nehmen, ähnlich wie eine kleine Beefy, könnte man sich die vorstellen. Und da war halt eben der Clou, wie kriegen wir einen veganen Darm vegane Wurstbrät herum, dass wir eben diese Struktur bekommen.
Ja.
Und der einzige vegane Darm, den es momentan gibt in so einem industriellen Maßstab, ist eben Calcium-Alginat-Darm.
Ja,
den gibt es schon fertig für Wurstfüllmaschinen, für größere Würste. Wir wollten aber halt eben diese kleinen haben. Und da arbeiten wir jetzt mit einem sogenannten Co-Extrusionssystem, also einem Wurstfüllgerät mit einem zweiten Anschluss, also einem zweiten Füller. Und aus der einen Düse kommt eben das Wurstbrät in der Endlosschleife, wenn man so will. Und aus dem anderen wird ein Alginat, also so ein Alginat-Gelee, aufgebracht auf diese Endloswurst. Und das wandert dann eben durch ein Calciumchloridbecken und härtet dann oder geliert dann aus an der Endloswurst. Und dann wird sie eben geteilt in die verschiedenen Einzelportionen, kommt dann in die Räucherkammer und wird dann gegart. Und dann hat man eben den Effekt, diese stabilisierende dünne Haut, die bleibt. Und ich finde, das ist ein tolles Produkt. Und ein sehr spannendes Verfahren, neuartiges Verfahren, so halt eben vegane Wurst-Alternativen herzustellen.
Ja, spannend, gell? Ja, und da haben wir wieder die Alge mit drin, ja, das Alginat und damit die Alge oder aus der Alge extrahiert. Man sieht also das Potenzial, um technologisch was zu machen, ist bei der Alge groß. Wir haben jetzt gehört, dass Mikronährstoffe eine Rolle spielen, Vitamin B12, Jod, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also genau. Es gibt auch Dinge, die nicht so gut sind in der Alge.
Es gibt kritische Stimmen, vor allem halt, ist ja auch, fängt bei Fisch schon an, aber wenn du sagst, Nährungskette ist natürlich plausibler, Alge ist vor Fisch, Anreicherung mit Schwermetallen, gerade im Meer, und sehr hoher Jodgehalt, die man teilweise dann vielleicht durch den hohen oder stärkeren Konsum von Algen aufnimmt, was zu gesundheitlichen Problemen führen kann.
Kann. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, der, bei dem ich sehr gestolpert bin, auch in Vorbereitung unseres Workshops, wo wir Köchinnen und Handwerkerinnen eingeladen haben und wo es da also darum geht, Rezepte zu entwickeln und nicht nur zu informieren über Algen, sondern tatsächlich am Ende irgendwas zu haben, was man auch auf dass die Menükarte am nächsten Tag mal schreiben kann. Wir wollen ja möglichst schnell jetzt in die Transformation in Ernährung der Zukunft einsteigen, weg von tierischen Lebensmitteln. Und da bin ich also über das Jod drüber gestolpert und da gibt es tatsächlich eine Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung, 20 Milligramm pro Kilogramm in einem Lebensmittel wird als die Grenze der Verkehrsfähigkeit auch gesehen und die Mengen, die man maximal zu sich nehmen sollte, hat in Anlehnung daran die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auf 180 bis 200 Mikrogramm Jod pro Tag gelegt. Und da bin ich drüber gestolpert in der Form, dass, ja, was macht man denn, wenn ich jetzt hier Wakame esse oder wenn ich jetzt hier Sushi esse oder wenn ich irgendwo hinkomme, wo tatsächlich ein Algenmeeressalat dann angeboten wird, darf ich den überhaupt dann auch essen oder nicht? Und wie sieht's denn mit den Menschen aus, die das in ihrer traditionellen Küche schon drin haben? Ja, und es ist so, dass diese Empfehlung keine europäische Empfehlung ist. Es ist eine deutsche Empfehlung. Und die Franzosen haben tatsächlich ums Vielfache höher ihre maximalen Dosierung angesetzt. Jod ist natürlich jetzt ein Mikronährstoff, der für Menschen, die mit Schilddrüse Probleme haben und dort irgendwie über Unterfunktionen und so weiter. Die genaue Dosierung von Jod ist schon notwendig. Wir haben auch eine Unterversorgung, Gefahr für einige Menschen, die jetzt kein Fisch oder auf Meeresfrüchte und ähnliche Dinge dann auch verzichten und vegan sich ernähren. Auch da muss nochmal geguckt werden, dass sie genug Jod zu sich nehmen. Also Unterversorgung ist da. Hier, wenn wir dann mit einem Schlag dann mal mehr Jod zu uns nehmen, weil wir dann so einen Algensalat dann irgendwie essen, dann kommen wir sehr hoch dann plötzlich rein. Also es ist nicht so geübt bei uns in der normalen Ernährung jetzt. Und ich würde aber trotzdem sagen, diese Grenzen, die jetzt in Deutschland da so beschrieben werden, sind sehr, sehr vorsichtig orientiert, haben einen sehr hohen Sicherheitspuffer drin. Und es gibt also traditionelle Gerichte in Europa an anderen Stellen, wo es auch mal in der Tagesdosis deutlich drüber gehen kann. Und ich würde jetzt wirklich sagen, da müsste in Europa mal gemeinsam nochmal drauf geguckt werden. Und mir kommt so vor, dass wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, um wirklich die genauen Empfehlungen zu geben. Es ist sehr vorsichtig, die Schätzwerte und die Empfehlungen im Moment in Deutschland. Aber ich weiß nicht, ob das uns gut tut, wenn wir darüber reden. Wir wollen Algen tatsächlich auch in die Ernährung mit aufnehmen. Ja, dann klar, wenn es im Meer wächst und so weiter und die das hochgradig anreichern und dann auch noch getrocknet werden. Ja, es ist ja auch der Fakt ist ja auch so, dass wir einmal frische Algen essen und da bestehen die zu 99% aus Wasser. 90% oder irgendwas so in dem Bereich, ja. Dann haben sie ja, bestehen sie aus Alginat oder aus Carrageen oder sowas. Das heißt, die binden da das Wasser, sehr viel Ballaststoffe. Einige von denen haben tatsächlich auch noch Proteine in ordentlicher Menge mit drin. Dann sind wir eher so bei 80% von Wasser. Aber wenn man es dann trocknet, dann wird natürlich die Konzentration auch an diesen Mikronährstoffen deutlich höher. Da muss man bei den getrockneten Produkten genauer auch drauf gucken. Und auch abhängig, ja, sind sie im Süßwasser oder im Salzwasser. Im Süßwasser haben wir da kein Problem. Das heißt, bei Mikroalgen, es wird also zwischen Mikro- und Makroalgen unterschieden, gibt es dann Spirulina und Chlorella und so weiter. Da sind dann Jodgehalte, spielen da keine Rolle. Da kann ich auch etwas mehr essen. Also man muss da schon genauer hingucken. Dann hattest du von dem Problem der Schadstoffe in Form von Schwermetallen auch gesprochen. Ja, Algen nehmen haben keine Organe jetzt in der Form, dass sie entgiften oder dass sie sortieren, was sie aufnehmen. Die nehmen über die Haut auf sozusagen und haben eine extrem große Oberfläche. Man kann sich das schon bei den langen Algen-Tang-Wäldern vorstellen, dass da eine große Oberfläche ist. Noch größer wird die Oberfläche, wenn wir mit Mikroalgen sprechen, wenn wir kleine Kügelchen, die dann also in der Summe aber eine riesige Oberfläche dann abbilden, die nehmen dann alles von außen erstmal auf und speichern das dann auch. Das heißt, sie sind sehr stark von der Umwelt und dem Wasser drumherum abhängig, wie sauber das ist. Und wenn das halt verdreckt ist, dann nehmen sie auch die Schadstoffe auf, speichern die. Fische essen das, so kommen die Fische an ihre Schadstoffe ran, ja, indem sie einfach die verdreckten Algen essen. Und wenn wir die Algen direkt essen, müssen wir natürlich auch von ausgehen, dass sie nicht verdreckt sind. Ja, also das ist schon ein Punkt, wo man bei allem nochmal genauer hingucken muss. Aber bei allem, was wir aus dem Meer essen, Muscheln ist ja ähnlich, die eine Art Filtration machen, muss man also genau hinschauen. Geschmack von Algen, was fängt dir dazu ein? Also jetzt haben wir über ja Verdickungsmittel und so weiter gesprochen. Also sie haben eine technologische Funktion, aber jetzt sind die Verdickungsmittel aufgereinigt und extrahiert aus den Algen und da ist kaum Eigengeschmack jetzt mit drin.
Das stimmt. Ja, wenn man so an Sushi, Maki-Sushi denkt, das ist ja nur ein Hauch, sag ich mal. Und da hast du ja in der Regel sowieso auch Fisch mit drin. Dann würde ich sagen, fällt es nicht so auf. Aber wenn man mal so ein Nori-Blatt sich schnappt und mal drauf rumkaut, da merkt man schon, dass der fischige oder der Meeresgeruch kommt da schon sehr stark raus.
Ja, also das ist auch mein Eindruck, dass der Geruch natürlich enorm ist, wenn man dann in getrocknete Algen vor allem reingeht, ähnlich wie beim trockenen Fisch. Also hier haben wir den Vergleich wieder, wer also schon getrockneten Fisch mal probiert hat, Bacalao oder ähnliches, wow, das ist schon deftig, was da an Gerüchen kommt. Geschmacklich ist es retronasal gar nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, also gar nicht so intensiv. Was wir aber unglaublich hohen Konzentrationen kriegen, ist Glutamat. Wir kriegen einen super Umami-Geschmack mit rein. Also wenn wir mit einer Combo-Alge zum Beispiel arbeiten, ja, jetzt haben wir schon Spezialbegriffe von einzelnen Arten genannt, ja, tatsächlich haben wir, oder geht man von aus, dass es so an die 70.000 Arten gibt. Ja, also wenn wir von Algen sprechen, dann reden wir wie von Obst oder von Bäumen. Ja, ja, die Vielfalt ist also gewaltig. Ja, also unglaublich, was wir da an Möglichkeiten auch haben. Und eine davon ist die Kombo-Alge, die so ein bisschen größer ist und makroalgenmäßig und so weiter. Und die in heißes Wasser reingelegt, gibt also ganz viel von dem Glutamat ab. Und das liegt alles so in der Größenordnung von ordentlichen Parmesankäse.
Und das ist ja dann so, den Vorgang, den du beschreibst, ist das so, sogenannte Kombodashi,
ja,
der oft in der japanischen Küche oder asiatischen Küche genutzt wird, um halt eben Umami oder Fülle an die Gerichte zu kriegen.
Genau, und das ist das, was wir auch wunderbar machen können. Wir können nicht nur würzen, wir können unglaublich viel Geschmack mit reinbringen, was diesen Umami-Geschmack mit angeht. Das wird als Basis genommen, ja, in asiatischen Küche, so wie wir eine Hühnerbrühe oder ähnliches dann auch machen. Darüber kriegen wir natürlich unglaublich viel an Geschmacksvielfalt auch nochmal, Intensität auch nochmal rein. Und wir können, das ist auch nochmal ein spannender Fakt für Produktentwicklerinnen, dass wir da auch ein Stück Salz ersetzen können.
Mhm.
Ja, dieser Umami-Geschmack führt dazu, dass wir deutlich Salzreduktion auch machen können in Produkten. Und damit haben wir ein Potenzial, wenn wir in Zukunft bei Salzreduktion mehr in die Produktentwicklung reinbringen wollen, auch hier nochmal eine Schublade, die wir aufmachen können, wo es eine Zutat gibt, die ja zukunftsfähig ist. Wir haben aber auch was auf dem Tisch stehen zu
probieren. Genau. Das ist ja super spannend. Du hast mir hier eine Dose, ich hätte jetzt mal gesagt Thunfisch, hingestellt. Das ist aber ein Betterfisch, Tuna. Und zwar vegan. Und da hier steht drauf, mit Pflanzenprotein und Meereseiden gemacht. Also da, wenn man auf die Zutatenliste guckt, haben wir hier jede Menge texturiertes Pflanzenprotein, was rehydriert ist, also eigentlich funktionsloses Pflanzenprotein, aus Erbsen- und Ackerbohnenbasis, Rapsöl, Wasser und 11% Meeresalge.
Ja, immerhin.
An für den fischigen Geschmack.
Ja,
und Fischgeschmack.
Und für den Proteinanteil noch zusätzlich, um das noch ein bisschen zu boostern. Ich meine, da sind Proteine schon drin. Ja, Erbsen und was hast du noch?
Erbsen und Ackerbohne.
Die Bohne, ja. Und aber die Alge eben mit 11%. Und das ist, deshalb habe ich auf den Tisch gestellt, ja, also Fischersatz ist ein Thema. Und das hinzukriegen, dass es so aussieht, so schmeckt, die Textur so hat, können Algen auch wunderbar helfen, weil sie selbst ja gerade in getrockneter Form schon so einen Meerescharakter auch mit reinbringt. Deshalb habe ich es mitgebracht und ich würde vorschlagen, dass wir den jetzt gleich mal aufmachen.
Ja.
So, die Dose ist aufgerissen. Wie sieht's aus?
Ich bin schon, also geruchsmäßig vom Aroma schon ziemlich baff. Also kommt sehr stark.
Super.
Also, wüsste ich jetzt nicht, ob ich das unterscheiden könnte.
Also
von der Struktur her ist es auch verblüffend.
Mhm.
Ähnlich, dieses kleine Faserige.
Gut, jetzt gibt das also zwei Effekte. Die Struktur ist original, finde ich, wie Thunfisch, weil es hat halt diese faserige Struktur, ähnlich wie Hühnchenfleisch oder sowas. Und das kriegt man natürlich super hin mit dem extrudierten Protein, weil man dann diese Fasern sowieso schon hat, ja. Und das andere ist, dass diese Marinade, in denen das Ganze noch reingebracht ist, sehr schön säuerlich das Ganze auffängt. Der Geruch ist original, dass wenn man eine Thunfischdose aufmacht,
ja,
wo man
so ein bisschen immer Katzenfutter, ich sage ja mal Katzenfutter, ne, wenn ich das rieche.
Ja, ist so, aber es ist einfach der Kontext, in dem wir das Ganze riechen. Wenn ich die Katzenfutterdose jetzt aufmachen würde und dann würde ich auch sagen, ja, das ist original Katzenfutter, aber Thunfisch riecht nun mal so mit der Marinade und das haben sie super getroffen.
Und du hast so einen öligen, auch dieser Umami-Charakter kommt voll durch, finde ich.
Bisschen fischig.
Im Nachgeschmack, finde ich, kommt aber die Erbse schon auch raus. Bilde ich mir ein.
Mhm. Alge. Wir haben leicht grünliche Färbung noch mit drin. Aber geschmacklich würde ich sie jetzt nicht so.
Eher als Aroma maßgeblich. Aber du, für so ein, ich sage ja immer, Pumperessen, so Reis mit Thunfisch, ne? Und auch eine Dose dabei, kein Problem.
Ja, absolut wirklich. Und von den Nährstoffen her ist das tatsächlich ein vergleichbares Produkt.
Nicht schlecht.
Also man sieht, man kann da sogar industriell was draus machen. Und ich finde, mir macht's Hoffnung,
ja.
Mir macht's echt Hoffnung.
Und wenn wir auch über Thunfischbestände reden und so weiter, ne? Und rote Liste, so, da ist es schon, da müssen wir uns schon irgendwie Gedanken machen zu.
Ja, und wenn wir über die Mikroalgen sprechen, haben wir gar nicht viel gesagt, also Spirulina und Chlorella. Wir finden sie heute in Smoothies eher für die Farbe.
Ja.
Aber da sind natürlich die Grünalgen, Chlorophyll drin, Photosynthese, die nehmen CO2 auch noch aus der Luft raus. Also machen daraus Proteine am Ende. Also das ist auch aus Nachhaltigkeitsgründen im großen Stil dann auch wieder was, wo man gucken muss, super. Ja. Geschmacklich müssen wir halt sehen, es ist und bleibt halt ein Produkt, das maritimen Charakter mitspringt. Und dementsprechend, wenn wir die als ganze Alge auch und nicht nur als Extrakt jetzt in Form von einem E-Nummern, Verdickungsmittel wie Agar-Agar oder sowas einsetzen, was ja dann auch Energie braucht, um es dann zu extrahieren und so weiter, sondern wenn man die Alge ganz nimmt, dann ist es natürlich schon auch etwas, wo wir uns auf die Textur und auf den Geschmack, der sehr umami-lastig auch ist, aber auch maritim noch dazu, dann ein bisschen auch drauf einlassen. Den Geruch, der ist tatsächlich etwas störender als der Geschmack, wenn wir auch an die Nori-Blätter oder so denken. Wenn ich es erstmal im Mund habe, dann interessant. Was ich noch toll finde von der Textur her, viele von diesen Algen, gerade die im Meer sind, haben etwas festere Strukturen, die auch langlebig sind. Also diese Art von Algen wird häufig auch genutzt, um Baustoffe herzustellen, alternative Baustoffe, weil sie sehr, sehr lange halten, weil es kaum Bakterien gibt, die sie abbauen. Das sehen wir an den Stränden, wenn die da der Tank dann rumliegt, das ist einfach eine super feste Struktur, ja. Aber auch im Mund dieses knusprige, krachige, besondere im Mund finde ich sogar interessant.
Absolut.
Und ich glaube, ihr habt auch schon mal
Wir haben
als Studenten da Erfahrungen mitgemacht.
Genau, mit einem Kochkollegen zusammen haben wir mal so ein 8-Gang-Menü entwickelt. Und da war ein Gang, das war, da ging es auch um Fisch mit Forelle und knuspriger Tapioca-Wabe. Er war auch ein Bestandteil zu dieser Forelle eben der sogenannte Passepierre oder auch Salty Fingers. Das ist eine Algenart, die ist so ein bisschen knubbeliger, so fast wie so eine Sukkulente sieht es aus, also richtig dick, dickfleischig. Und wenn man da drauf beißt, dann ist das wie so ein Salzcluster, den man so aufbeißt, so Salzperle, würde ich mal sagen. Ne? Und so punktuell auf so einem Gericht war das schon immer so ein Highlight, damit zu arbeiten.
Aber es ist was Besonderes und wir müssen uns auch ein Stück weit dran gewöhnen an die eine oder andere Art von Textur oder Geschmack dann auch. Was halt noch fehlt, ist, dass wir die Logistik haben, dass es diese Meeresalgen auch frisch sozusagen bei uns üblicherweise zu kaufen gibt. Das gibt es noch nicht. Es gibt sie in getrockneter Form, da sind sie sehr intensiv vom Geruch. Aber in frischer Form, das wäre echt spannend, wenn wir da eine Logistik aufbauen über unsere Fischkette, dass also wirklich in gekühlter Form hierher kommt, weil sie sehr schnell dann auch nicht mehr gut sind. Und wenn wir sie frisch essen können, wäre das wirklich eine Bereicherung für unseren Teller und für alles, was wir da so an alternativen Proteinen dann auch noch brauchen.
Absolut.
Ah, und deshalb bin ich da der Hoffnung, wenn wir da mal das als Rohstoff besser verfügbar haben, gleichzeitig die Akzeptanz sich dabei aufbaut, leckere Gerichte einfach auf den Markt kommen, dann haben wir hier eine auch genusstechnisch einfach eine Vielfalt, das ist enorm. Und da arbeiten wir mit unserem Workshop dran, dass wir da irgendwann hinkommen. Und deshalb auch dieser Eigenworkshop, auch wenn er noch ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist, aber da hoffen wir, dass wir euch da auch ein bisschen jetzt Appetit gemacht haben, mal Algen auch frisch auszuprobieren. Dort, wo es irgendwo möglich ist, Algen auf alle Fälle mal mitprobieren, einkaufen, mal in Asia-Laden auch gehen. Da gibt's viele Snacks, die in getrockneter Form das haben. Ganz spannend macht das. Geht und kauft und esst Algen.
Ja, prima. Gut, und dann sind wir mal gespannt, was so bei dem Workshop rauskommt, was vielleicht für neue Erkenntnisse ihr macht da im Team oder die Teilnehmer, Handwerker und Genussmenschen.
Ja, wir werden es über einen Instagram-Kanal begleiten. Es wird viele Fotos, viel Interessantes, Informatives dann auch im Nachgang noch geben. Und auch bestimmt werden wir im nächsten Podcast drüber reden. Und der wird auch sich wieder mit einem neuen Thema beschäftigen, genau, oder? Genau.
Ich möchte mal wieder gerne mit dir im Bereich Lebensmitteltechnologie abtauchen und habe mir da einen Bereich rausgesucht, den ich extrem spannend finde, und zwar das Räuchern.
Ja.
Und also Kalträuchern, Heißräuchern, was hat das alles für einen Impact, was ist Rauchgeschmack auch und Rauchgeruch, was bedeutet das für uns auch so in der Menschheitsgeschichte? Ja, und ich habe mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, die Folge könnte heißen Smoke on the Food, total verrauchte Folge.
Ja, verrauchte Folge, da fällt mir aktuell ein, das Thema Cannabis.
Ist jetzt legal, oder? Oder wie, oder was?
Was bedeutet das für uns?
Ja.
Fangen wir jetzt an, schon während der Folge zu rauchen? Genau. Oder müssen wir jetzt Kekse backen? Also, das wird schon auch einen Einfluss haben. Wir werden das auf alle Fälle mal mit in der Folge damit beschäftigen. Ja. Das wäre jetzt so mein Ding.
Definitiv. Oder? Aber erstmal nur Rauch on the Food.
Diesmal aber kein Cannabis, sondern es geht tatsächlich um etwas, was auch mit Rauch zu tun hat, aber Konservierungstechnik. Er ist über Jahrhunderttausende wahrscheinlich. Seit wir Feuer kennen, wird es wohl schon so sein. Und all das, was das zu bedeuten hat, werden wir besprechen. Schickt uns gerne eine E-Mail, klausurrelevant@fh-münster.de, oder antwortet über unseren Instagram-Kanal des Food Lab Münsters. Bringt uns Anregungen noch oder auch Kommentare. Und wir freuen uns auf den Austausch. Und dann wären wir soweit.
Dann bis zum nächsten Mal.